Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur. Der Tag.
Am Mikrofon Peter Zudeik.
Wie war der aber dann im Buch? Hast du in so einem Rausch das durchgeschrieben oder hast du...
Nee, ich habe immer komischerweise... Ich darf wahrscheinlich gar nicht das Wort geschrieben benutzen, das wird mir direkt wieder aberkannt.
Nee.
Weil ich es großartig finde, dass man in der Literatur Sachen ausleben kann, für die man im echten Leben eigentlich Konsequenzen tragen müsste. Vielleicht ist es auch total unaufrichtig, aber ich finde es eigentlich, es ist total unterhaltsam einfach.
Dieser Hype, der immer kritisiert wurde, wurde ja auch erst dadurch produziert, dass er überhaupt kritisiert wurde von den Journalisten. Ja, ich frage mich auch, warum da, also es gibt da überhaupt keinen Zweifel für den Angeklagten. Also wenn mir so moralische Dysfunktionalität vorgeworfen wird, muss man eigentlich seine eigene Moral dahingehend überprüfen, was man mit einer 17-Jährigen, wenn man in diesen Kategorien denkt, machen kann in der Öffentlichkeit.
Helene Hegemann und ihr Roman Axolotl Roadkill. Sex and Drugs and Rock'n'Roll. Das war mal ein Hit von Ian Dury, 1977, ziemlich lange her. Und schon damals ein elend altes Thema. Heute müsste es Sex and Drugs and Techno and Rave heißen. Auch schon ziemlich alt, diese Kiste, aber offenbar immer noch Schlagzeilen und skandalträchtig. Ein junger Berliner hat in seinem Internet-Tagebuch unter dem Pseudonym Iren über seine Erfahrungen in der Berliner Subkultur geschrieben. Daraus hat er später ein Buch gemacht, Titel Strobo, weitgehend unbeachtet vom Literaturbetrieb. Dafür gibt es seit Wochen ein Riesentheater um die 17-jährige Helene Hegemann und eben ihr Buch Axolotl Roadkill. Erst rechtzeitig herauskam, dass sie einige Passagen aus Strobo schlicht abgeschrieben hat. Ihr Buch erzählt von beliebigem Sex, Drogenexzessen, Berliner Subkulturszenen, Jugend, Internet und die Kritiker sind besoffen vor Begeisterung. Herrlich, sprachgewandt, phänomenal, den Nerv der Zeit getroffen, Wunderkind der Bohème. Dann kam die Enthüllung, eine Entschuldigung der Autorin, aber auch die Erläuterung, dass Abschreiben eigentlich ganz normal sei. Macht sowieso nichts, 100.000 Exemplare hat der Ullstein Verlag angeblich schon verkauft. In der dritten Woche nach dem Erscheinen gibt es schon die dritte Auflage. In der Bestsellerliste des Spiegel steht das Buch auf Platz 2. Was will man mehr? Und was steht da drin? Na, zum Beispiel solche Sätze. Mir bereitet es keine Schwierigkeiten, dabei zuzusehen, wie einer 6-Jährigen bei vollem Bewusstsein gleichzeitig mit kochendem Schwefel die Netzhaut ausgebrannt und irgendein Schwanz in den Arsch gerammt wird und danach verblutet sie halt mit weit geöffneten Augen auf einem Parkplatz. Sowas steht da drin. Aber auch anderes. Diese Szene hier, nachdem sie im Taxi mit dem Taxifahrer kopuliert hat und nun mit ihm redet, wie man das so macht danach.
Ich muss dahin, wo mein Vater wohnt. Am besten, du lässt mich einfach irgendwo raus, das kannst du dir ja dann aussuchen. Ich muss so lange durch diese Stadt rennen, bis ich mit zerrissenem Zwerchfell in einer Benzinlache ohnmächtig und dann zu nichts anderem mehr in der Lage sein werde, als zu hoffen, dass irgendjemand versehentlich ein Streichholz in diese Benzinlache wirft. Währenddessen höre ich dann so eine ganz raffinierte Playlist, die ich heute zusammengestellt habe, mit total abstrusen, unbekannten Songs von irgendwelchen 60s-Garage-Bands aus amerikanischen Dörfern. Es gibt eine Seite im Netz, da kann man sich dann solche Songs downloaden und gleichzeitig downloadet man dann auch noch ein gewisses Exklusivitätsgefühl, weil man ja denkt, die wären außer von einem selbst noch nie von irgendjemandem sonst gehört worden. Beispielsweise heißt da ein ganz bestimmtes Lied »Loving You Sometimes«. Ich habe das gehört und gedacht, scheiße, scheiße, es muss doch jetzt eine Möglichkeit geben, auszudrücken, was ich für diesen aus irgendeinem genialischen Musikerherz in meine Arme getaumelten Scheißsong empfinde. Und dann ist mir aufgefallen, ich kann das nicht ausdrücken, denn ich habe keine Ausdruckswaffen mehr, sondern nur noch eine dunkel über meiner Existenz thronende Aufnahmefähigkeit, die nicht ausgeschaltet werden kann und mein komplettes Innenleben in verknotete Wurstbindfäden verwandelt hat. Ich bin ein Wurstbindfadenknäuel. Wahrscheinlich überlebe ich das alles nicht. Du musst mich einfach irgendwann rausschmeißen, in Ordnung? Ja, gut, aber kann ich dich jetzt mal ganz kurz fragen, ob du irgendwie gestört bist? Was? Du erzählst mir hier in einer Wahnsinnsgeschwindigkeit irgendwas über Bindfäden. Du bist echt unheimlich. Hast du eben eigentlich ein einziges Mal Luft geholt? Hast du irgendein Problem? Nein. Hast du eins? Ich habe kein Problem, aber du hast ein Problem. Jetzt sei still und kapier endlich mal, dass hier definitiv nicht ich derjenige bin, der ein Problem hat. Ich habe kein Problem, du Spast. So, gut, dass wir drüber gesprochen haben.
So klingt's bei Helene Hegemann. Sie können ja selber entscheiden, ob das originell ist oder nicht. Es ist der Soundtrack der heutigen Jugend, heißt es. Naja, sagen wir einer bestimmten Berliner Szene, in der Sex und Drogen eine zentrale Rolle spielen, aber eben nicht die ausschließliche. Und wie kommt es zu dem, was man in diesem Jargon Hype nennt, zu dem Hype über Helene Hegemann in den großen Feuilletons und in den anderen auch? Rainer Dachselt fasst es zusammen.
Es beginnt freundlich, aber noch nicht euphorisch. Tobias Rapp findet im Spiegel Axolotl Roadkill radikal, sperrig, unfertig und streckenweise schlicht unlesbar. Und doch, das ganze Buch werde von einer großen Suchbewegung getrieben, stecke voller treffender Beobachtungen und überraschender Gedanken. Cosima Lutz nennt den Roman in der Berliner Morgenpost verblüffend klug, angenehm grotesk und herrlich sprachgewandt. Richtig Schwung nimmt die Sache aber erst mit der Zeit vom 20. Januar an. Ursula Merz hat einen Kugelblitz in Prosaform und Prosasprache geortet. Was man heraushört, sei weniger die Stimme irgendeiner Generation als vielmehr das Grundgeräusch unserer Gegenwart. Damit ist der Ton für die folgenden Hymnen angeschlagen. Der große Coming-of-Age-Roman der Nullerjahre ist Axolotl Roadkill in der FAZ. Georg Dietz hat für die Süddeutsche einen schwarz funkelnden Roman gelesen, der von bestechendem Rhythmus ist und fast ohne einen falschen Ton. Und dann kommt Maxim Biller in der Sonntagszeitung und lässt alle anderen Leser alt aussehen. Jetzt ist wieder ein Roman da, vor dem sich jeder, der über 30 ist, hüten sollte. Denn dieser Roman ist gemein, traurig, pervers, kitschig, blutrünstig. Die Personen, die darin vorkommen, sind unsympathisch bis zum Erbrechen und vor lauter Jugend und Verzweiflung schöner als jeder Normalleser. Nun wurde es aber kompliziert, denn es stellte sich heraus, dass die Autorin Helene Hegemann längere Passagen aus dem Roman des Bloggers Iron wörtlich übernommen hatte. Und nach wurden andere Stellen mit fremdem Ursprung gefunden. Das führte unter anderem zu einer Spaltung des deutschen Feuilletons, die mitten durch einzelne Redaktionen ging. Originalität gibt es nicht, nur Echtheit, verteidigt Felicitas von Lovenberg das Vorgehen in der FAZ. In der gleichen Zeitung schreibt Jürgen Kaube: An Helene Hegemann, wir setzen sie in Anführungszeichen, weil es uns nicht um die Person geht, die wir ja auch gar nicht kennen, sondern um das Produkt selben Namens, ist vielmehr interessant, dass das Produkt seine eigene Werbung darstellt. Axolotl Roadkill sei ein durchkalkuliertes Produkt von Lektoren, Agenten, Freunden und anderen Erwachsenen. Das Ganze also eine Art von literarischem Kindesmissbrauch. Die Süddeutsche wird nun pathetisch. Sie zitiert sämtliche hymnischen Kritiken und fragt anklagend, was sagen nun die Kritiker, die Axolotl zum Bestseller gemacht haben? Darauf sind wir gespannt, denn einige haben schon widerrufen, wie Peter Michalczyk. Andere halten der Autorin trotzig die Treue. Vor allen anderen Volker Weidermann, der in der FAZ sich wünscht, es wäre schön, man könnte noch einmal von vorne anfangen. Helene Hegemann. Aber auch die, die sich nach einem Rausch von Hohn und Spott und Bosheit vielleicht auch morgen noch im Spiegel ansehen wollen.
HR2 der Tag. Wie geht sowas eigentlich? Wie wird ein juveniles Buch mit allerlei grobianischen Sex- und Sauf- und Kotz- und Drogenszenen zu einem Bestseller? Wie funktioniert das überhaupt, dass die Feuilletons derart kollektiv massiv auf ein Buch unter Tausenden reagieren? Und welche Wirkung haben die Feuilletons? Julika Tillmanns über den Großbetrieb Buchmarkt.
Über Großkritiken wird das große Buchgeschäft nicht gemacht. Das beobachtet auch Sabine Savides, die als Sales Managerin in einem Frankfurter Bücherkaufhaus den Überblick hat.
Heutzutage haben sie jede Woche eine Talkshow, politisch oder anders. Und dann kommt die Nachfrage. Das können Sie ganz genau sehen, am Freitag 3 oder 4 verschiedene Talkshows. Am nächsten Tag, dem Samstag, stehen die Leute auf der Matte und wollen das Buch haben. Habe ich im Fernsehen gesehen, ist wichtiger, als habe ich eine Rezension gelesen. Sind die Leute mal medial da gewesen, dann werden sie auch gelesen.
Besonders förderlich für den Verkauf von Büchern ist also zweifellos das Fernsehen. Seien es Autorenauftritte in munteren Talkrunden, Privatbeichten auf der Kuschelcouch oder eben der Schlagabtausch mit Late-Night-Showmaster Harald Schmidt. All sowas zieht das Publikum in den Buchladen. Aber auch die großen Literatursendungen wie Die Vorleser oder Druckfrisch, früher hießen sie Lesen, noch früher Literarisches Quartett, auch sie wirken im hohen Maß verkaufsfördernd. An einen einzigen Satz von Elke Heidenreich kommt selbst ein hymnischer Aufmacher in der Wochenendbeilage einer überregionalen Zeitung nicht dran. Relativ große Wirkung entfaltet, im Gegensatz zum Hochfeuilleton, auch der kleine Buchtipp in der Brigitte. Die Lektürefreudigkeit der Damenwelt ist eben nicht zu unterschätzen. Angeblich lesen ja über 5% mehr Frauen als Männer. Kein Wunder, dass auch Freundin oder Maxi die freundlich knappen Buchempfehlungen enthalten. Nicht zu vergessen die vielen Buchpreise. Rund 100 Preise allein aus den deutschsprachigen Ländern zählte die Broschüre ausgezeichnet. Darunter auch der relativ neue Deutsche Buchpreis. Er wurde vom Börsenverein des deutschen Buchhandels eigens dazu eingeführt, die deutsche Literatur zu pushen. Und tatsächlich kann schon eine Nennung auf der Longlist des Preises den Verkauf eines Titels deutlich beleben. Doch so sehr eine Maßnahme wie der Deutsche Buchpreis, ein Talkshow-Auftritt oder auch die gezielte Werbekampagne eines Verlages das Schicksal eines Buches mitbestimmen, ganz planen lässt sich der Erfolg nur in den wenigsten Fällen. Hinzu kommt meist noch ein ganz unkalkulierbarer Effekt, die halböffentliche Buchempfehlung mit Selbstverstärker.
Das ist dann auch so ein bisschen Mundpropaganda. Jemand kauft sich das Buch, liest es, findet es toll, empfiehlt es weiter an seine Freunde, dann kommt der Nächste, holt es, es wird weiter verschenkt. Der Übernächste hat dann schon wieder eine Rezension gelesen und so geht die Kette dann einfach weiter.
Während also die Meinungsführer in der Qualitätspresse an Einfluss auf das Gros der Leser verlieren, hat sich jenseits dessen längst eine neue Kultur der Literaturbesprechung im Internet etabliert. Eine Kritik 2.0, könnte man sagen. In den Rezensionsspalten der Online-Buchhändler, in Blogs oder den Diskussionsforen unzähliger Web-Communities wird fast jede Neuerscheinung schon Tage zuvor kommentiert. Mitmachen kann hier jeder. Die Laienkritiker im Internet, sie verbreiten fröhlich ihr Wissen oder auch mal Halbwissen, geben deftige Geschmacksurteile ab und dürfen sich fühlen wie lauter kleine Reichranitzkis. An Qualität mangelt es freilich mitunter. Fakt ist aber, die Laienrezension ist zu einem wichtigen Teil des Geschäftsmodells von Online-Buchläden geworden. Und hier, bei Amazon und Co., beziehen immer mehr Leser ihren Stoff.
Der Großbetrieb Buchmarkt und was die Medien da zu tun haben. Ja gut, da wollen wir noch ein bisschen genauer hinschauen. Jens Wittstock, Literaturkritiker, Kulturkorrespondent der Welt. Sie waren früher leitender Lektor für deutschsprachige Gegenwartsliteratur im S. Fischer Verlag. Wie empfinden Sie denn den Trubel um Helene Hegemann, den wir in der uns eigenen Verwegenheit Affentheater nennen?
Ja, Affentheater, ja, ist vielleicht kein schlechtes Wort. Ich meine, es ist natürlich schon ein sehr aufregendes und bemerkenswertes Phänomen. Aber im Grunde genommen ist das nur der Fall, dass also eine Kampagne sehr gut funktioniert hat und gleichzeitig die Kritiker, die diese Kampagne mitgetragen haben, vor der Schwierigkeit stehen, jedenfalls manche der Kritiker, dass sie diese Stimme der Helene Hegemann als eine besonders authentische beschrieben haben und sich dann nachher herausgestellt hat, dass es eben nichts Authentisches ist, sondern zum Teil eben abgeschrieben und zum anderen Teil eben einfach ein Kunstprodukt.
Was haben wir unter Kampagne denn zu verstehen? Wir haben ja eben schon gehört, in der FAZ war die Rede von einem durchkalkulierten Produkt von Lektoren, Agenten, Freunden. Ist Kampagne etwas, was angezettelt wird vom Verlag, der sich mit den Granden des Großfeuilletons zusammentut, auf das zu aller Nutz und Frommen dann mediales Feuerwerk entfacht werde? Geht das so?
Ja, also im Prinzip ist das völlig richtig, wie Sie das beschreiben. Ich meine, es gibt zwei verschiedene Parteien auf dem Buchmarkt. Es ist zum einen der Verlag, der versucht, alles für das Buch zu tun, um es in die Öffentlichkeit zu bringen und letztlich um es zu verkaufen. Das ist nichts Falsches, sondern das ist absolut richtig. Jeder Autor kann erwarten, dass der Verleger alles tut, um sein Buch gut zu verkaufen. Auf der anderen Seite stehen die Kritiker, die nicht dem Verkauf oder dem Autor verpflichtet sind, sondern den Lesern verpflichtet sind und denen eine möglichst objektive, möglichst verlässliche Auskunft darüber geben sollen, wie ein Buch qualitativ ist, wie es sich liest, ob es unterhaltsam ist, spannend, was auch immer sie wollen. Und natürlich zielt eine Werbeabteilung eines Verlages darauf, eine Kampagne zu inszenieren, also dafür zu sorgen, dass den Kritikern eine gute Story geliefert wird, die sie aufgreifen können und in ihren Rezensionen verwenden.
Aber es muss ja auch geliefert werden, ein Anstoß, um zu sagen, wenn ich dabei nicht dabei bin, ich Literaturkritiker, dann bin ich von gestern. Also irgendein Incentive, sagt der amerikanisch-englisch Sprechende.
Ja, es muss halt irgendwie eine besonders gute Story sein, zumindest ja. Sobald man eben auf die Person Person des Autors zielt und nicht unbedingt auf den Inhalt des Buches. Der Inhalt des Buches ist ja meistens gar nicht so sensationell. In diesem Fall ist es vielleicht das beides. Der Inhalt des Buches ist sehr tabubrechend zum einen, indem eben immer wieder mit diesem pädophilen Tabu kokettiert wird, und zum anderen ist die Person halt sehr interessant, eine sehr junge Autorin, die bereits einen Film gedreht hat, ein Theaterstück gemacht hat und jetzt diesen Roman geschrieben hat. Und da kommt eben ein ganz interessanter Effekt des deutschen Literaturbetriebes zur Geltung. Es gibt bestimmte Rollenfächer, so wie es die im Schauspielkunst früher gab. Da gab es die jugendliche Naive oder den jugendlichen Liebhaber, den Bon Vivant oder den typischen Vaterrolle. So gibt es eben im deutschen Literaturbetrieb bestimmte Rollenfächer. Also wenn man bestimmte Stories anbietet vom Verlag aus, funktionieren die erstaunlich häufig. Da ist zum Beispiel das Gewissen der Nation. Das ist das Rollenfach, das Böll und Grass immer gut besetzt haben und dem eben bestimmte Zeitphänomene moralisch überprüft werden. Da gibt es zum Beispiel auch dieses Rollenfach, das immer wieder gut besetzt ist im deutschen Literaturbetrieb, der geheimnisvolle Weise. Das ist zurzeit Botho Strauß, jemand, der sich der Öffentlichkeit etwas entzieht und raunende Botschaften aus dem Dunkel sendet. Und schließlich gibt es, was sehr beliebt ist, auch im Ausland, immer wieder die Rolle des zornigen jungen Mannes. Das war früher mal Rolf-Dieter Brinkmann oder Reinhard Götz. Und jetzt ist es eben in Variation das zornige junge Mädchen. Also das hat eben sehr gut funktioniert, Helene Hegemann als jemanden hinzustellen, der ein besonders wütendes Statement zur Gegenwartskultur abgibt und gleichzeitig als quasi authentisch erlebt das Ganze in ihrem Buch dokumentiert.
Aber jetzt geht das ja nicht mehr mit der Authentizität. Ja. Da kommt der Plagiatsvorwurf, bloß der tut keinem weh. Das Buch ist weiterhin ein Riesenerfolg. Es bleibt ein Riesenerfolg. Dem Verlag konnte eigentlich gar nichts anderes passieren als die Skandalisierung.
So erfolgreich wie der Erfolg. Wenn sie erst mal 100.000 verkauft haben, dann werden die Leute natürlich auch so neugierig, weil andere über das Buch reden, weil jetzt im Radio über das Buch geredet wird, weil die Autorin bei Harald Schmidt auftaucht, dass sie das Buch auch lesen, auch wenn sie wissen, es ist möglicherweise ein zum Teil eben aus einer Kampagne heraus entstandener Erfolg, der nicht unbedingt die literarische Qualität, der nicht von der literarischen Qualität getragen wird, sondern davon, dass hier jemand sehr geschickt Rummel gemacht hat. Und ich glaube, das ist in diesem Fall durchaus nachweisbar. Andererseits ist das nichts Falsches und nichts Schlimmes. Denn der Verlag, Sie müssen bedenken, der Verlag oder auch die Literaturagenten, die heutzutage sehr intensiv mit den Autoren zusammenarbeiten und auch über Manuskripte sich Gedanken machen, wie man sie im Markt platzieren kann, die sind letztlich dazu aufgefordert, dafür zu sorgen, dass ein Buch gut verkauft wird. Das ist deren Aufgabe. Ein bisschen heikel und ein bisschen pikant ist das in diesem Fall, weil es halt um eine 17-Jährige geht, die hier auf eine Art und Weise präsentiert wird, wo man sagen würde, das ist eigentlich nicht ganz jugendfrei. Und wir gehen immer noch von der Vorstellung aus, dass ein Erwachsener weiß, was er tut, und dass eine Jugendliche ein gewisses Schutzbedürfnis oder ein Anrecht auf Schutz hat. Und da hätte man möglicherweise bei einer so massiv auch auf Tabus zielende Kampagne überlegen sollen, ob man das einer so jungen Autorin zumuten kann.
Über Rollenverteilungen im deutschen Literaturbetrieb, das war Uwe Wittstock über das Brimborium um Helene Hegemann. Axolotl Roadkill heißt das Buch. Das soll ein sprechender Titel sein. Axolotl ist ein mexikanischer Schwanzlurch. Der Name ist zusammengesetzt aus Atl, ein Aztekenwort für Wasser, und Xolotl. Das ist der aztekische Gott des Blitzes, des Todes, des Unglücks. Und Axolotl kommt im Buch natürlich auch vor, nämlich so.
Ich höre zu laut Musik. Ich tanze zu viel. Ich übertreibe in allem, um mir selbst nicht mehr auffallen zu müssen. Ich warte. Darauf, dass ich einschlafe, dass ich wahnsinnig werde, dass ich wieder aufstehe und in die Küche gehe, um mich dort auf dem Fensterbrett in eine kolumbianische Schwarznarbenkröte zu verwandeln. Okay. Und auf jede an mich gerichtete Frage antworte ich, alles ist super, ich versuche mir nur gerade anhand all der auf meinen eigenen Tod ausgerichteten Gedanken und Fantasien und Impulse und Handlungen zu erschließen, wie lange es noch dauert, bis ich endlich verblutet bin. Dann klingel ich irgendwann bei Simon in Neukölln, weil er einfach immer stoned ist und eine 2000 Euro teure Siamkatze besitzt und ungefähr 40 Aquarien mit kleinen, lurchartigen Scheißtieren, die zum Verkauf stehen. Ich gucke mir einen nachtaktiven mexikanischen Schwanzlurch an, der pink ist oder zumindest sehr, sehr rosa. Er hat komische kleine Tentakel, blaue Knopfaugen und das freundlichste Lächeln, das ich je gesehen habe. Wahnsinn. Das ist ein Baby-Axolotl, sagt Simon. Ein Axolotl? Ein Baby-Axolotl. Es hat das freundlichste Lächeln des ganzen Planeten. Nimm es mit. Sieht aus wie eine Comicfigur, hat keine großen Ansprüche an irgendetwas und bleibt sein gesamtes Leben lang im Lurchstadium. Das heißt, es wird einfach nicht erwachsen. Krass, oder? Kann es sich im Kreis drehen? Was? Ich kaufe ihm das doofe Axolotl echt ab und trage es in einer mit Wasser gefüllten, durchsichtigen Plastiktüte lange durch die Gegend.
HR2 Kultur, der Tag. Internet-Tagebücher sind seit den 90er Jahren groß im Rennen. Anfangs hießen sie auch noch so, auch Online-Tagebücher oder Weblogs, also Logbücher im Netz. Inzwischen hat sich aber der Begriff Blog durchgesetzt. In den Blogs im Internet schaffen sich Subkulturen Platz, die im Mainstream kein Thema sind. Auch das ist keine Erfindung des Internetzeitalters. Ende der 60er, Anfang der 70er suchten Autoren und Publizisten schon einmal den Weg an den etablierten Medien vorbei.
Du willst ein paar schöne Zeilen, da kriegst du als erstes das Epitaph auf meinen Radiergummi. Das geht so, Epitaph auf meinen Radiergummi, du hast dich aufgerieben für meine Fehler.
Lyrik, gesellschaftskritisches, Romane, Tagebücher, Texte über Psychoanalyse, über Szene, über Sexualität. Allesamt Texte von Autoren, die kein arrivierter Verleger drucken wollte oder die von vornherein darauf verzichtet hatten. Rainer Weber, Anfang der 70er Kulturredakteur beim Spiegel, erinnert sich an die quicklebendige Szene der Selbst- und Kleinstverleger in der Nach-68er Zeit. Auf Treffen wie der Mini-Pressenmesse im Mainzer Schloss suchte diese Szene den direkten Weg am bürgerlichen Mainstream vorbei. Diese Zeiten sind vorbei. Im Internetzeitalter kann jeder mit ein paar Klicks selbst zum Publizisten werden. Einen Server gemietet, eine kostenlose Software wie WordPress installiert und schon kann man seine Texte professionell im Internet publizieren. Das zeitaufwendige Kopieren und Vermarkten entfällt. Die Blogger sind die wahren Erben der Underground-Autoren und Kleinstverleger, findet Olaf Kolbrück. Er ist Redakteur beim Medienfachblatt Horizont und betreibt das ziemlich erfolgreiche Medienblog Off the Record.
Blogger schreiben erstmal Dinge ins Internet hinein, Dinge, die sie subjektiv persönlich interessieren, wo sie einfach sagen, das brennt mir auf der Seele, das möchte ich gerne loswerden. Und insofern bilden sie tatsächlich zu etablierten Medien eine Art Gegenöffentlichkeit, genauso wie Selbstverlage.
Wenn es schlecht läuft, entstehen dabei Texte, die außer dem Autor niemanden interessieren. Aber der Blogger hat ein Kapital. Er ist authentisch und glaubwürdig, gerade weil er für die Dinge brennt, über die er schreibt und weil er Experte ist für das, über das er schreibt.
Wobei nicht nur die eigene Meinung dann eine Rolle spielt, sondern auch tatsächlich der faktische Hintergrund, der mitgeliefert wird, von den Lesern entsprechend kotiert wird. Und da glaube ich, dass sich die Blogs durchaus auch als Gegenpol zu den klassischen Medien etabliert haben, weil die Blogs hingehen und dann über die Dinge schreiben, die ihnen wirklich auf der Seele brennen und nicht sozusagen permanent die Chronistenpflicht des normalen Journalisten erfüllen müssen, der über Dinge schreibt, die ihn vielleicht selber gar nicht so sehr interessieren, wo er auch nicht so in die Tiefe gehen kann, während der Blog genau das tut.
Auch der Blogger, bei dem sich Helene Hegemann für ihr Buch bedient hat, wusste, wovon er schrieb. Was er im harten Berliner Techno-Club Berghain erlebte, das hätte die erst 17-jährige Hegemann dort gar nicht erleben können. Nun, sicher will auch nicht jeder alles lesen. Ein böser Werber hat einmal das Wort von den Klowänden des Internets geprägt. Was diese und andere spöttische Stimmen über die Blogger-Szene aber verkennen, das sind die Filtermechanismen. Es ist nämlich bei Weitem nicht so, dass es im Netz keine Möglichkeit gibt, Lesenswerte von überflüssigen Texten zu unterscheiden. Olaf Kolbrück, der ja wie gesagt selbst erfolgreich ist als Blogger, bekommt ziemlich schnell mit, ob er mit einem Text einen Nerv getroffen hat.
Einmal an der Leserzahl als solcher, dann zum einen an der Tatsache, dass der Blog weiterempfohlen wird und drittens vor allen Dingen auch an der Art und Weise und der Menge der Kommentare, die ein Blog erhält. Ein Blog ist in erster Linie nicht nur ein Publikationsmedium, sondern vor allen Dingen auch ein Kommunikationsmedium. Es geht immer darum, auch sich mit den Lesern auszutauschen und dann dabei dann vielleicht zu einer neuen Meinung zu finden.
Dieser ständige Austausch mit den Lesern und mit den Autoren anderer Blogs, das ist das, worauf die Blogger stolz sind und was sie mit dem Namen Blogosphäre bezeichnen. Das Ökosystem der Internet-Selbstverleger. Ein Ökosystem, das eine praktisch unbegrenzte Zahl von Nischen und Subkulturen zulässt. Und darin unterscheiden sie sich dann doch recht deutlich von den Selbstverlegern der 70er, die der Kulturredakteur Rainer Weber erlebt hat.
Jan Eggers über elektronische Selbstverlage, Helene Hegemann und der Vorwurf des Plagiats. Alles gar nicht so dramatisch, sagt sie selbst, sagen andere auch. Was heißt schon abschreiben? Was heißt schon Plagiat? Auch die großen Schriftsteller haben mal abgeschrieben, einige ständig. Plagiat ist ein fester Bestandteil der klassischen Moderne. Ein Beitrag von Marius Kalla.
Das Plagiat ist notwendig. Es ist im Fortschritt inbegriffen. Es geht dem Satz eines Autors zu Leibe, bedient sich seiner Ausdrücke, streicht eine falsche Idee, ersetzt sie durch die richtige Idee.
Schrieb der Begründer des Surrealismus, der Comte de Lautréamont, 1870 in seinen Poesis. Die Schriftsteller der literarischen Moderne nahmen sich diese Forderung zu Herzen. Kaum einer, der nicht von Plagiatsvorwürfen bedrängt und gebeutelt worden wäre. Marcel Proust etwa war ein großer Verehrer von Gustave Flaubert. Er schätzte die Beauté de la Phrase, die Schönheit des Satzes, und musste erst Flaubert sein, um Proust werden zu können. Durch die Kopie erweiterte er seine handwerklichen und stilistischen Fertigkeiten und wurde später ein Virtuose des Pastiche, der Nachahmung verschiedener Originale. Bertolt Brecht war einer der unverschämtesten Plagiatoren. Er rühmte sich einmal, jeden Schriftsteller stilistisch kopieren zu können. Manchmal war nicht einmal das nötig, denn Brecht bediente sich freimütig. Bei Rudyard Kipling beispielsweise oder bei François Villon. In K.L. Ammers Übersetzung von Villon heißt es:
Man schlage ihnen ihre Fressen mit schweren Eisenhammern ein. Im Übrigen will ich vergessen und bitte sie, mir zu verzeihen.
Und Brecht schrieb in der Dreigroschenoper:
Man schlage ihnen ihre Fressen mit schweren Eisenhammern ein. Im Übrigen will ich vergessen und bitte sie, mir zu verzeihen.
Plagiat, schrien die Kritiker, die natürlich sofort bemerkten, dass hier kein Original vorlag. Brecht bekannte daraufhin seine grundsätzliche Laxheit in Sachen geistigen Eigentums und nahm sich die Sache nicht sehr zu Herzen. Er machte sich sogar über seine Kritiker lustig, denn die beklaute Übersetzung erschien in einer bibliophilen Ausgabe mit nur wenigen Exemplaren. Bei ihm, so der dreiste Brecht, könne man die Villon-Verse billiger haben.
Hier, anstatt dass ihr 10 Zigaretten raucht, könnt ihr zum gleichen Preis es nochmals lesen. Wo habt ihr Saures für 3 Mark bekommen? Nehmt jeder sich heraus, was er grad braucht. Ich selber hab mir was herausgenommen.
Brechts Freund Walter Benjamin wollte sogar aus der Verwendung von Zitaten eine Meisterschaft machen. Für sein Passagenwerk schwebte ihm eine Montage rein aus fremden Sätzen vor. Beide wandten sich damit von der Genieästhetik der deutschen Geistesgeschichte ab. Von Schillinger und Göttinger sowie dem bürgerlichen Besitzfimmel, wie Brecht witzelte. Stattdessen sollte die Materialästhetik dominieren, die von Sätzen und nicht von Personen ausgeht und Privateigentum an Kollektivgütern wie der Sprache für weithin überschätzt hält. Nach dem Zweiten Weltkrieg ging die Ablehnung des persönlichen Besitzes von Sätzen in anderer Form weiter. William Burroughs, der Kultautor der Beat-Generation, erfand das Cut-Up-Verfahren, mittels dessen vorgefundene Texte zerschnipselt und wieder neu zusammengesetzt werden. Die Leser besitzen die Freiheit der Lektüre. Sie können einsteigen, wo sie wollen, blättern, im Idealfall den Text neu arrangieren. Wenn so viele den Text besitzen und mit ihm anstellen können, was sie wollen, besitzt ihn keiner mehr.
Alles gar nicht mal so neu, nicht mal das Abschreiben. Dr. Philipp Tyson, Oberassistent an der Professur für Literatur und Kunstwissenschaft der Universität Zürich, Autor eines Buches über das Plagiat in der Literatur. In diesem Buch spielt Gotthold Ephraim Lessing eine Rolle und ein gewisser Paul Albrecht, der mit großem Eifer Lessings Plagiate entlarven wollte. Herr Dr. Tyson, ist es ihm gelungen?
Naja, was ihm gelungen ist, ist zu demonstrieren, dass sich Plagiate grundsätzlich zwischen jedem Text und jedem anderen Text konstruieren lassen. Nicht? Er hat 10 Bände im Angriff gehabt. Nach dem 6. Band hat er sich ja vom Balkon seiner Hamburger Villa gestürzt, im Wahnsinn, wie man berichtet. Also er ist im Grunde an der Annahme zugrunde gegangen, dass nur, weil sich zwischen allen Texten Plagiate konstruieren lassen, auch überall Plagiate vorhanden sind.
Schon die alten Griechen, so fangen ja eigentlich Geschichten über weiß der Teufel was an.
Ja.
Aber das ist vielleicht nicht der richtige Anfang für Plagiatsgeschichte. Aber die Römer haben abgeschrieben, was das Zeug hielt. Wer zum Beispiel?
Na gut, bei den Römern ist ganz klar gewesen, dass man sich bei den Griechen bedienen kann, wie man will, weil die Griechen waren natürlich das kolonialisierte Volk. Nicht und man wusste genau, also die Griechen sind zwar politisch keine Macht, aber eben literarisch schon. Und wenn man ihnen literarisch ebenbürtig werden will, muss man sie eben imitieren können. Nicht? Und das war eigentlich gang und gäbe, dass man die Griechen beklauen darf, wie man will. Also wenn man Dramen schreibt, darf man sie nachahmen. Auch Vergil durfte Homer nachahmen, das ist gar keine Frage. Problematisch wurde es immer nur, wenn jemand etwas von einem Griechen genommen hat und nachher rauskam, dass ein anderer Römer sich da schon bedient hatte.
Das gab es auch. Das Problem Plagiat ist also da keins eher aus herrschaftlichen Gründen. Es gibt andere Gründe, zum Beispiel in der mittelalterlichen deutschen, aber auch in der mittellateinischen Literatur war die Imitatio hoch angesehen.
Ja, da war die Imitatio ja eigentlich im Grunde nicht nur angesehen, sondern Pflicht. Und das kommt natürlich daher, dass die mittelalterliche Kultur eigentlich nur einen Eigentümer hat, das ist Gott. Nicht? Und sie könnten schreiben, was sie wollten. Der Besitzer dessen, was sie schreiben, ist immer Gott gewesen. Und sie haben gar kein Recht auf Originalität gehabt. Es ist schon alles da gewesen. Es kann nichts Neues mehr gesagt oder geschrieben werden. Alles, was sie betreiben, ist eine Auslegung des göttlichen Wortes und der göttlichen Schöpfung. Und insofern ist es egal, ob sie das schreiben oder ich das schreibe oder ich von ihnen abschreibe oder sie mich kommentieren. Letztendlich kommt alles wieder auf das göttliche Wort zurück und da endet es dann auch.
Und sobald es den Begriff des Autoren gibt, also des Urhebers, ja, wendet sich das. Jetzt wollen wir aber zur Aktualität noch kommen, zu Helene Hegemann.
Ja.
Sie sagen, da sind die Plagiatsvorwürfe berechtigt. Wieso?
Es ist ein Text, der sich gegen die Plagiatsvorwürfe, die gegen ihn erhoben werden, nicht wehren kann, aus guten Gründen. Es ist Folgendes, was eigentlich einen gerade so ein bisschen zornig macht, ist nicht mal, dass der Text selber oder die Tatsache, dass sich in dem Text Fremdtexte finden, sondern die Art und Weise, wie im Nachhinein nun versucht wird, nicht nur von der Autorin, der man das aufgrund ihres Alters nachsehen kann, sondern auch vom Feuilleton oder zum Beispiel von der Juryvorsitzenden des Leipziger Buchpreises versucht wird, die Art und Weise dieses Diebstahls zu theoretisieren, zu rechtfertigen oder zur Grundlage einer Debatte über geistiges Eigentum und Urheberrecht zu machen. Nicht, man sagt, nun gut, es ist ja intertextuell, nicht? Es geht ja um Intertextualität oder es geht um Sampling oder Materialarbeit. Das tut es überhaupt gar nicht, nicht? Es hat mit Intertextualität nichts zu tun. Intertextualität ist ein Begriff, den brauchen wir. Wenn wir ihn hier verwenden, wo es nicht darum geht, fremden Texten eine neue Bühne zu geben, mit ihnen zu kommunizieren, sie zu dialogisieren, wenn ich hier nichts nehme, um es im Grunde neu zu lesen, an der Licht erscheinen zu lassen, sondern wenn ich Texte nehme, weil sie die Bühne selbst sein sollen, dann habe ich mit Intertext überhaupt nichts zu tun. Frau Hegemanns Roman kommuniziert überhaupt nicht mit den Texten, die sie anderen entnommen hat, weder mit denen, die sie benennt, noch denen, die sie verschweigt.
Geschichte und Aktualität des Plagiats. Erläuterung des Literaturwissenschaftlers Dr. Philipp Theisohn von der Universität Zürich. Und nun lassen wir natürlich noch einmal Helene Hegemann zu Wort kommen. Sie schildert die Situation in einer Disco. Das wollen wir aber jetzt hören.
Ja, hallo Edmond, wann kommst du denn? Keine Ahnung, ich bin gerade bei Luther in dem Store in der alten Schönhauser und gleich kommt diese Penny, die immer PCP am Start hat. Und wann kommst du wieder? Das weiß ich nicht so genau. Jetzt sind gerade Dings da und Kleini gekommen, du weißt schon, dieser Typ da mit der Freundin, die immer irgendwas durchsetzen will. Is it mixed by you? It's mixed like shit. Berlin is here to mix everything with everything, Alter. Ist das von dir? Berlin is here to mix everything with everything, Alter? Ich bediene mich überall, wo ich Inspiration finde und beflügelt werde. Mifti, Filme, Musik, Bücher, Gemälde, Wurstlyrik, Fotos, Gespräche, Träume, Straßenschilder, Wolken, Licht und Schatten, genau, weil meine Arbeit und mein Diebstahl authentisch werden, sobald etwas meine Seele berührt. Es ist egal, woher ich die Dinge nehme. Wichtig ist, wohin ich sie trage. Es ist also nicht von dir. Nein, von so einem Blogger. Aber wann kommst du denn? Ja, das weiß ich halt noch nicht so genau. Vielleicht bald. Wann denn? Bald, vielleicht auch gleich. Wie jetzt? Ja, gleich sofort. Okay, tschüss.
Eine Szene aus Helene Hegemanns Buch Axolotl, Roadkill. Sie hat das alles nicht erlebt, sagt Ayren. Das ist der Autor des Buches Strobo, aus dem die junge Autorin abgekupfert hat. Wenn in meinem Buch steht, ich musste kotzen, dann habe ich auch gekotzt, sagt er. Denn inzwischen haben findige Journalisten den anonymen Ayren aufgetrieben. Das wird auch nicht mehr lange dauern mit seiner Anonymität. Und es gibt schon Porträts und Interviews und heute im Spiegel sogar ein Bild von ihm. Nun gut, schauen wir doch mal. Wenn von Sex am Disco-Tresen gesprochen wird, nämlich in dem Buch von Ayren, und von Drogenexzessen auf dem Klo und anderswo, dann ist das so eine Sache, ob das erfunden ist oder nicht. Da gucken wir mal. Erfunden hat auf jeden Fall ein anderer ein Buch. Für Helene Hegemann ist das Theater über ihr Buch und die Plagiatsvorwürfe ein Segen. Es macht sie noch reicher und berühmter. Für einen anderen deutschen Schriftsteller ist es eine Katastrophe. Jens Lindner aus Frankfurt zu Besuch im Studio. Ihr Buch Döner for One ist vom Piper Verlag zurückgezogen worden, weil sie angeblich abgeschrieben haben. Haben Sie?
Ja, habe ich.
Und zwar von wem?
Von der Amerikanerin Janet Ivanovich. Das Buch heißt Einmal ist keinmal, also die deutsche Fassung. Wobei ich allerdings mich der englischen bedient habe. Und wobei, das macht natürlich keinen Unterschied.
Erzählen Sie mal, wie es dazu gekommen ist. Sie haben eine Leseprobe Ihres Krimis an eine Literaturagentur geschickt und die Reaktion war positiv. Und dann?
Genau. Und dann wurde ich vom einen Glück quasi überrannt, weil es war nur eine Leseprobe ohne fertiges Manuskript. Und jetzt stand ich natürlich da. Man kann sagen, das Glück hat sich, oder das Unglück hat sich des Glückes bemächtigt und ein Mäntelchen umgehängt. Und das konnte man natürlich erst hinterher jetzt sehen. Ich habe also überlegt, was mache ich jetzt?
Sie mussten erstmal ein Manuskript schreiben.
Es gab
nur diese Leseprobe.
Ja, ganz genau.
Gut, was haben Sie gemacht?
Ich habe mir eine Ausrede ausgedacht, dass ich erstmal 4 Wochen Luft gewinne und habe dann regelrecht einen Schlachtplan entworfen. Und der sah vor, dass ich quasi ein literarisches, trojanisches Pferd mir schnitze, indem ich ein Manuskript mich eines anderen Romans bediene, aber natürlich nur die Story. Mhm. Das waren schon meine Worte größtenteils.
Also den Rahmen, den Plot.
Den reinen Plot,
ja.
Genau. Den nehme ich und schicke ihn vor als Pferd.
Ja.
Und wenn das geschluckt wird, wie in der damaligen griechischen Sage, also quasi vom Verlag angekauft wurde, dann kommt Teil 2, nämlich ich öffne dieses Pferd und schiebe quasi mein eigenes Buch hinterher.
Aus dem Pferd klettert Jens Lindner.
Richtig, ganz gut. Genau. Das Blöde war, der Zeitplan hat nicht ganz funktioniert. Das Pferd wurde irgendwie so genommen, wie es ist. Und da kletterte jetzt erst hinterher einer raus, ja, nämlich ich.
Also zum Vorgang, nach der Leseprobe haben Sie also das Manuskript abgeliefert, genau. Und das ist angenommen worden.
Das wurde angenommen.
Und das war furchtbar, denn jetzt konnten Sie nicht mehr zurück.
Ja, richtig. Das war aber auch der Plan.
Das Tor
muss ja aufgehen, das Pferd hinein, Tor zu und jetzt beginnt Teil 2. Und nun sagte man mir auf einmal, das geht nicht mehr. Der Vertrag ist unterschrieben, bezieht sich auf dieses Manuskript.
Ja. Ich meine, also Sie hatten eigentlich vor, nachdem Sie das dahin geschickt haben, zu sagen, oh, ich brauche jetzt noch mal ein bisschen Zeit.
Ganz genau.
Um dann sozusagen, ich mache das aus dem Pferd mal eine Ente, die Ente jetzt mit was anderem zu füllen.
Genau.
Nicht mit was Eigenem.
Das Blöde war, ich hätte die Zeit gehabt. Es war eine reine Fehlinformation meiner Agentur. Ich hatte nämlich ein halbes Jahr Zeit, bis überhaupt das Lektorat für mein Buch Zeit hatte. In der Zeit hätte ich komplett neues Buch schreiben können, abgeben können. Mhm. Und meine Lektorin hat auch gesagt, das wäre überhaupt kein Thema gewesen.
Aber so war es dann eins. Und das Theater um Helene Hegemann hat das natürlich befördert. Und jetzt Schluss mit der Schriftstellerei?
Nein, das ist interessant. Ich sitze ja zum Beispiel auch hier, nicht ganz wie Helene Hegemann bei Harald Schmidt, aber ich will mich nicht beklagen. Wobei ich, ja, der Grund ist natürlich kein schöner, machen wir uns nichts vor. Ich bin jetzt auf der Suche nach einer neuen Agentur und ich muss sagen, ich stoße auf Interesse eigentlich.
Und Sie sind nicht entmutigt?
Ich bin nicht entmutigt und Gut. Das zweite Buch ist fast fertig.
Aber das nicht.
Aber kein Plagiat
und
dieses Mal.
Diesmal habe ich
diesmal
drauf geachtet,
nur Jens Lindner.
Nur ich, kein
ja,
Pferd.
Da schauen wir mal, was draus wird. Die Geschichte von Jens Lindners Kriminalroman Döner for One. Und schuld an allem ist Helene Hegemann. Und schuld an allem ist irgendwie auch die Berliner Szene. Tobias Rapp ist einer derjenigen, die Helene Hegemann, ich sag jetzt mal, hochgeschrieben haben. Er ist Spiegel-Redakteur, auch Autor eines Buches Lost and Sound, Berlin, Techno und der Easy Jet. Das ist so eine Mischung aus Sozialreportage, Fantagebuch, Stadtporträt, Popjournalismus und Szenebrevier. Der kennt sich wirklich aus, was möglicherweise viele andere Rezensenten nicht auszeichnet. Klaus Walter hat ihn nach der neuen subkulturellen Berliner Ökonomie befragt.
Berlin hat Politik, Kunst und Techno.
Sagt Tobias Rapp und der kennt sich aus mit der Berliner Subökonomie.
Berlin hat Politik, Kunst und Techno. Das ist das, was die Stadt hat. Es gibt keinen DAX-Konzern da, es gibt keine Finanzindustrie, es gibt keine Rüstungsindustrie, keine Autofabriken, keinen Hafen, nicht mal eine vernünftige Medienindustrie. Ich glaube, dass der Senat da einfach aus der Not eine Tugend macht und sagt, wir nehmen mit Kusshand die ganzen Leute, die jedes Wochenende aus überall her hineingeflogen kommen und Geld ausgeben.
Und diese Leute, die haben einen Namen. Man nennt sie den EasyJet-Set.
Also wenn man es jetzt ein bisschen aufblasen möchte, dann ist das so ein neues popkulturelles Subjekt, was in den vergangenen Jahren aufgetaucht ist, gesteuert von dieser Möglichkeit, mit den Billigfliegern einfach von einer Stadt in die andere zu fliegen.
Fliegen wird billiger, die Welt wird kleiner. Berlin wird zum Mekka des neuen EasyJet-Set. So let it be written.
So let it be house. Für Berlin hat das eine ganz besondere Konsequenz gehabt, dass nämlich aus überall in Europa Menschen zum Feiern nach Berlin fliegen, und zwar um in Clubs zu gehen und Techno-Musik zu hören und Hausmusik zu hören und dazu die Nacht sich um die Ohren zu schlagen.
Aber das kann man doch auch in Barcelona, in Paris oder in Moskau. Warum ausgerechnet Berlin?
Das ist ein historischer Unfall. Also auf der einen Seite gibt es die Billigflieger und auf der anderen Seite gibt es, die Stadt ist einfach vollkommen ruiniert. Und das ist entgegen der Planung des Senats passiert. Der Senat hatte ja große Pläne Anfang der 90er nach der Wiedervereinigung. Die wollten ja aus Berlin sozusagen eine Weltmetropole machen. Wir wissen ja mittlerweile, es ist nicht so gekommen. Im Gegenteil, die Stadt schrumpft. Und die Konsequenz dessen ist, dass es in innerstädtischen Gegenden immer noch sehr viele Brachflächen gibt, leerstehende alte Fabrikgebäude.
In diese Freiräume stoßen Aktivisten der Clubkultur. In den frühen 90ern gab es ein schönes Wort für diesen Schwebezustand: temporäre autonome Zone. Die temporären autonomen Zonen der Gegenwart stehen auf einem stabileren Fundament als damals. Die Szene aus den 90ern hat sich professionalisiert, Jüngere kommen hinzu und am Wochenende haben die EasyJet-Raver aus aller Welt die Qual der Wahl.
Ich habe neulich mal nachgezählt, es gibt 13 Techno-Clubs im innerstädtischen Bereich, von denen jeder so gut ist, dass er in einer anderen deutschen Stadt was Besonderes wäre.
Berlin ist arm, aber sexy. Das ist der zweitberühmteste Satz von Klaus Wowereit, dem regierenden Bürgermeister. Und allmählich erkennt die Politik, dass mit dem sexy Nachtleben Geld zu verdienen ist. Techno als Wirtschaftsfaktor. Der Berliner Berghain-Club ist derzeit wohl das größte Pop-Phänomen made in Germany. Und das nicht erst seit Helene Hegemann.
Ganz grundsätzlich würde ich sagen, dass so ein Berliner Techno-Club, wenn es ein guter Club ist, so wie das Berghain zum Beispiel oder das Watergate oder die Bar 25, das kann man sich vorstellen wie eine Mischung aus einer Kirche und einem Vereinsheim. Das Vereinsheimartige ist, dass es natürlich eine starke soziale Komponente hat. Man fühlt sich als so eine Art ideelles Mitglied und glaubt, dass die anderen, die da sind, dass man mit denen was gemeinsam hat, bestimmte Vorlieben.
Auch bestimmte sexuelle Vorlieben. Zum Boom der subkulturellen Ökonomie hat nämlich auch der Partybürgermeister beigetragen. Klaus Wowereits berühmtester Satz könnte ein Leitmotiv des Berliner Nachtlebens sein. Da gibt es nämlich viele Schwule und das ist auch gut so für die Kassen der Stadt. Schließlich ging das Berghain aus einem Schwulenclub hervor und die beinharte Türpolitik sorgt dafür, dass Leute, die von der heterosexuellen Norm abweichen, überproportional vertreten sind. Schwule Männer sind mobiler und sie haben mehr Geld als Heteros. Schließlich müssen sie weniger ausgeben für Kinderspielzeug und für verwöhnte Ehefrauen. Und die schwule Gemeinde sorgt auch dafür, dass sich die Altersgrenzen im Nachtleben nach oben öffnen. Das liegt daran,
dass die schwule Community sehr präsent ist in allen möglichen Läden. Das hat für mich die Folge, dass ich als Hetero einfacher mit meinem Alter umgehen kann, weil es in der schwulen Community einfach selbstverständlicher ist, auszugehen, auch wenn man älter ist.
Vor Von Berlin zurück nach Frankfurt muss auch mal sein. Und wir wollen noch mal nachschauen, wie es zu diesem großen Erfolg des Buches von Helene Hegemann kommen konnte. Alf Menzer, Literaturredakteur bei HR2 Kultur. Sie haben das Buch auch rezensiert. Eins unter Tausenden. Warum dieses?
Ja, also da muss ich schon gestehen, dass ich ein bisschen der allgemeinen Begeisterung oder dem allgemeinen Interesse gefolgt bin. Das Buch kam Ende des Jahres auf meinen Schreibtisch, unverlangt. Ich habe es mir angeguckt, das Cover sprach mich nicht so wirklich an. Mit der Autorin konnte ich nichts anfangen und dann ist es erstmal auf dem Stapel der mal zu betrachtenden Büchern gelandet und dort auch erstmal liegen geblieben. Ich habe es nicht mit in die Ferien genommen. Als ich dann 2. Januarwoche wieder hier war, kam eine Mail vom Ullstein Verlag, die sagte, wir ziehen den Erscheinungstermin des Buches vor, wegen des großen Interesses. Und dann, das ist schon ein Signal, auf das man hört. Es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn man den nächsten Hype eben verpasst und nicht zur Urgemeinde der Fans gehört. Aber dann fing ich an zu lesen und war dann schon ziemlich beeindruckt, hatte aber tatsächlich auch so ein bisschen das Gefühl, ups, dass wir alle hatten, eine 17-Jährige schreibt, so ist das denn möglich, kann das denn sein? Aber ich finde, das kann man nicht per se zum Argument gegen Autoren machen, sonst ist das ja Jugenddiskriminierung, das darf man auch nicht machen. Also habe ich mir Interviews der Autorin geholt, gelesen, gesehen, ich habe mir diesen Film angeguckt, den sie als 15-Jährige, für das sie als 15-Jährige das Drehbuch geschrieben hat und fand, dass da schon was ist. Da ist eine Geschichte, die diese junge Frau bearbeitet, die sie mit ganz eigenen Mitteln bearbeitet und die sie für mich auch überzeugend bearbeitet. Und dann wollte ich auch unseren Hörern das Buch vorstellen, meine Meinung dazu kundtun. Und darum habe ich es rezensiert.
Was ist es, was sie angesprochen hat?
Eben mehr als das, was bislang in der Sendung zur Sprache kam. Dieser Roman beschränkt sich eben nicht auf diese Techno-Rave-Drogengeschichte. Das ist ein Element des Romans. Genauso wie dieses überkandidelte Reflexionsniveau aller Volksbühne, wo mit Foucault und Agamben und sonst irgendwelchen Ikonen des modernsten, postmodernen Diskurses hantiert wird. Darunter, und das ist für mich sehr wichtig, ist eben auch die Geschichte dieses 16-jährigen Mädchens, deren Mutter sich mit 13 umgebracht hat, das sich verloren in diesem überbeschleunigten Berlin fühlt und auf diese Verlorenheit eben mit diesen Verbalexzessen reagiert. Für mich war das von Anfang an, auch jetzt noch vor den Plagiatsvorwürfen, war diese ganze Fäkalrhetorik, auch diese Drogenrhetorik, kein Selbstzweck, sondern das war etwas, was in Spannung zu dieser existenziellen Verlorenheit dieser Figur gestanden hat. Und diese Spannung, die fand ich interessant an dem Roman. Die finde ich nach wie vor interessant an dem Roman. Das ist auch das, was in dem Titel ausgedrückt wird. Dieser Axolotl, der eigentlich Erfahrungen macht, für die er eigentlich noch zu jung ist, oder eine Altklugheit an den Tag legen muss oder eine Entwickeltheit an den Tag legen muss, für die er biografisch noch gar nicht gewappnet ist. Und das bringt Helene Hegemann, wie ich finde, in dem Roman nach wie vor sehr ausdrucksstark zum Ausdruck.
Und wird dann durch das Plagiatstheater nicht berührt, wenn ich Sie recht verstanden habe. Die Autorin selbst hat sich entschuldigt. In der nächsten Auflage werden alle genannt, von denen sie abgeschrieben hat. Sie tut aber andererseits sehr erstaunt und erklärt, das sei ja alles ganz selbstverständlich. Originalität gibt es sowieso nicht. Nur Echtheit, sagt sie. Und sie sei ohnehin nur Untermieter in ihrem eigenen Kopf. Das habe ich, glaube ich, bei Georg Büchner mal gelesen. Und was von einem selbst sei, was von anderen, das interessiere die Internetgeneration überhaupt nicht. Ach ja?
Ja, mich hat dieser Ton dieser Pressemitteilung auch so ein bisschen abgestoßen. Also dieses extrem abgeklärte Rotzige und so tun, als hätten all die, die sich jetzt auf Seiten des Urheberrechts stellen, überhaupt keine Ahnung. Das ist, glaube ich, ein bisschen zu kurz gesprungen. Aber trotzdem kann ich verstehen, dass es eine Ästhetik gibt und man die auch vertritt, die mit Collagen arbeitet, mit Bruchstücken, mit Gefundenen, mit anderen Stimmen arbeitet. Das, finde ich, passt zu diesem Roman, ist auch nichts Neues. Also in den
Aber Collagieren ist was anderes als Abschreiben. Die Collagetechnik, das kennen wir nun vom Beginn des vorigen Jahrhunderts, arbeitet ja mit erkennbaren Stücken.
Ja gut, das ist, glaube ich, der einzige Punkt, den man gegen sie ins Feld führen kann. Sie hätte es kennzeichnen müssen. Aber weil Sie die 20er Jahre ansprechen, 20er Jahre des vorigen Jahrhunderts, T.S. Eliot's Wastelands, eines der berühmtesten Gedichte Literatur, Geschichte, besteht aus fast nichts anderem als Zitaten von Dante bis sonst wo. Und er macht das natürlich alles kenntlich. Aber auch das ist ein Verfahren, um so etwas wie Entfremdung, Zerrissenheit darzustellen. Das Gedicht gipfelt dann in der Zeile These fragments have I shored against my runes. Diese Bruchstücke habe ich aufgesammelt, um meine fragile Existenz zu sichern. Genau das hätte Helene Hegemann eigentlich auch unter ihren Romanen noch schreiben können mit Text- und Quellenangabe. Ich sehe da schon Parallelen, dass hier jemand eine bestimmte geistige Zerrissen oder existenzielle Zerrissenheit mit den Mitteln der Diskurse, die er so um die Ohren fliegen, darstellen will. Aber das bestreitet nicht, dass man diese Diskurse dann kennzeichnen sollte. Zumal wenn man einige kennzeichnet, dann andere nicht. Da ist eine gewisse Inkohärenz, die wird aber jetzt hier auch behoben.
Aber um nochmal zu sagen, es ist ja nichts Neues. Ne? Das mag ja seine Ehre haben und wenn es gut ist, dann ist es eben gut. Aber nun zu sagen, ja, das ist jetzt die New Generation, also mich nervt das ein bisschen.
Ja, vielleicht sind wir auch nicht diese New Generation.
Nein, die sind wir natürlich nicht.
Hat jede Generation das Recht, seine eigene Originalität zu behaupten und jede ältere Generation hat das Recht zu sagen, ach Quatsch, das kennen wir alle schon. Ich glaube, das ist so ein üblicher Wettstreit. Ich meine, was natürlich tatsächlich passiert ist durch dieses Kollagieren, durch dieses Remixen, wie sie es zum Teil auch genannt hat, sie hat tatsächlich diesen Text, den sie geremixt hat, dem hat sie zu einer ganz neuen Aufmerksamkeit verholfen. Das wäre schon doch ein gewisser performativer Beweis dafür, dass dieses Remixen tatsächlich funktioniert. Denn der gute Iron hätte nie so viele Exemplare verkauft, wie er sie jetzt verkauft hat und hätte nie vom Ullstein Verlag jetzt auch noch ein bisschen Geld bekommen. Nicht? Also insofern, vielleicht ist das eine Kulturtechnik, die in diesem Fall tatsächlich nur Gewinner kennt, außer vielleicht einigen der älteren Generationen, die nicht so viel damit anfangen können.
Ja, die alten Säcke müssen ja auch nicht recht behalten. Wie ein Rezensent zu seiner Rezension kommt und was er hinterher davon hält, das war hr-Literaturredakteur Alf Metzer. Damit sind wir eigentlich fertig mit Helene Hegemann und dem Kultur- und Medienbetrieb. Fehlt nur noch eine Entschuldigung dieses Betriebs bei den Bloggern? Nein, fehlt nicht. Die gibt es. Verfasst von einem Blogger namens Don Alfonso. Ja, wirklich, alles muss man selbst machen.
Das deutsche Feuilleton entschuldigt sich ansatzweise beim Internet. Irgendeiner muss ja anfangen von dem elenden Haufen. Warum also nicht ich? Liebe Blogger und andere Nutzer des Internets. Wir bedauern zutiefst unser komplettes Versagen im Fall der von der Kulturschickeria lancierten Plagiatorin, notorischen Abschreiberin und arroganten Textdiebin Helene Hegemann, der wir praktisch umfassend aufgesessen sind. Von den großen Zeitungen, die sich etwas auf ihre Textkompetenz einbilden, bis zu den Regionalblättern, die dumm das abschreiben, was in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung und der Zeit an Textbausteinen versagender Mitarbeiter geliefert wurde. Der ganze Fall ist ein Armutszeugnis für unsere Branche unter besonderer Berücksichtigung einzelner Vertreter, die auch nach Bekanntwerden der ersten Lügen der angeblichen Autorin noch immer versucht haben und versuchen, dieses Vorgehen als Folge des Internets zu rechtfertigen und zu entschuldigen. Es ist eine sehr schlimme Sache, was da passiert ist. Wir deutsche Feuilletonisten möchten uns deshalb beim Internet in aller Form entschuldigen, selbst wenn wir nicht direkt Teil dieses Skandals waren. Entschuldigt bitte unser Fehlverhalten. Don Alfonso.
Riesentheater um ein Buch, das nicht nur über Sex und Drogen und allerlei andere Langweiligkeiten der Berliner Subkultur schreibt, aber nur das scheint offenbar interessant zu sein. Riesendebatten um Abschreiberei, die Verkaufszahlen zusätzlich in die Höhe treibt. Wunderbar. Offensichtlich braucht der Bildungsbürger sowas, um seine eigene Langeweile zu ertragen. Naja gut, ein bisschen mehr ist an dem Buch schon dran, wie wir gehört haben. Bloß hätte das für 100.000 verkaufte Exemplare vielleicht nicht gereicht. Das wollten wir nicht versäumen, Ihnen mitzuteilen. Werte Hörerinnen, werte Hörer, das war der Tag am Montag mit Peter Zudeik. Ganz bestimmt kein Plagiat, ich bin es selbst.
HR2 Kultur, ermöglicht durch Ihre Gebühren.